Wie kann denn ein tolerantes Miteinander der drei großen monotheistischen Religionen aussehen? Wir sind das Volk unter den Völkern, steht bei den Juden geschrieben, und auch Christen pochen darauf, dass Jesus ihr Erlöser ist und Gottes Sohn. Bei den Muslimen ist Mohammed der allein selig machende Prophet. Michael Rubinstein ist Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Duisburg und heute unser Gast. So fremd und doch so nah, so heißt sein Buch, in dem er mit einer Islamwissenschaftlerin die jüdisch-muslimische Dialogfähigkeit beweist. Herr Rubinstein, die Gegensätze und Alleinstellungsmerkmale kann man doch nicht einfach wegdiskutieren. Wir sind das Volk unter den Völkern, heißt es beispielhaft bei den Juden. Und die anderen Völker, die sind dann nur noch zweiten Klasse. Wie löst man das denn auf?
Sie sind halt nicht zweite Klasse und man darf halt nicht den Absolutitätsanspruch erheben. Auch wenn wir sagen, wir sind das Volk unter den Völkern. Aber wir wissen, es gibt das Judentum, es gibt das Christentum und es gibt den Islam. Das sind drei Weltreligionen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und deswegen muss man miteinander sprechen und akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. Denn wenn es keine Unterschiede gäbe, dann gäbe es auch keine unterschiedlichen Religionen. Also das klingt ja wirklich banal. Aber man muss einfach verstehen, dass auch ein Dialog oder ein Trialog auch funktionieren kann, weil man einfach Unterschiede hat, weil dann kann man sich auch miteinander austauschen.
Sie schreiben darüber in Ihrem Buch, Sie sprechen das auch offen an. Was heißt das denn für Sie? Wir sind das Volk unter den Völkern.
Wir sind das Volk, was von Gott auserwählt wird. Er hat das jüdische Volk als sein Volk auserwählt. So, aber da bilde ich mir jetzt nichts drauf ein. Ich sehe das eher als eine Verpflichtung. Von daher habe ich da auch keinen Anspruch zu sagen, also ich bin der einzig wahre Vertreter oder wir sind die einzig wahre Religion und wer seid ihr schon? Also da darf man wirklich nicht auf diesen Zug steigen.
Wie würden Sie sich denn einordnen, wenn man das überhaupt einordnen kann? Dem Hörer muss man vielleicht sagen, dass Sie keine Schläfenlocken tragen, keinen schwarzen Hut. Sind Sie also kein orthodoxer Jude, ein liberaler Jude oder wie soll ich Sie da, in welche Schublade soll ich Sie stecken?
Ich glaube, mich kann man ganz schlecht in eine Schublade stecken. Also ich bin ein liberaler Mensch, der orthodox, konservativ, jüdisch erzogen worden ist. Und ich fühle mich in einem orthodoxen oder einem konservativen Gottesdienst, der klassisch ist, der von einem Rabbiner und oder einem Kantor gehalten wird, wesentlich wohler, als wenn da eine Frau vorne vorbetet. Das hat aber was mit meiner Sozialisierung zu tun. Und auch ich habe verstanden, ich bin ja nun mal Geschäftsführer einer Gemeinde, Sie erwähnten das, das kann nicht das entscheidende Kriterium sein, was jetzt gut für eine Gemeinde ist. Ich bin da ganz offen und wenn ich wahrscheinlich gewohnt wäre, dass eine Frau vorbetet, dann fände ich das toll und das andere würde mir weniger entsprechen. Aber ich fühle mich in diesem Wertekanon, in dem Konservativen sehr wohl, wobei ich auf der anderen Seite sage, durchaus sollte man darüber nachdenken, ob man Teile des Gottesdienstes nicht mehr in Hebräisch betet, wie das die Liberalen machen, sondern in Deutsch, damit die Leute auch verstehen, was sie beten. Und ich mache das so, ich gehe gerne in den orthodoxen und konservativen Gottesdienst und die Teile, die ich auf Hebräisch mitbeten kann, bete ich mit, aber die ganz inhaltsschweren, die lese ich auf Deutsch mit, weil ich einfach auch dann für mich einen näheren Kontakt zu Gott habe.
Also Sie haben da auch eine eigene Beziehung für sich entwickelt, wie Sie damit umgehen, denn genau nach den jüdischen Gesetzen zu leben, koscher zu leben und alle Gesetze einzuhalten, das fällt im Alltag heute doch sehr schwer, oder?
Man kann problem- oder lösungsorientiert denken und ich kenne genug Leute, die das schaffen und mittlerweile kriegen sie in Deutschland auch relativ gut koschere Produkte. Sie können eigentlich auch in vielerlei Hinsicht orthodox leben. Sie haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Einschränkung, dass sie nicht ins jedes Restaurant gehen können. Aber ich würde das gar nicht so sehen. Also ich habe eine Zeit lang wirklich viel eingehalten und das ging auch. Es ist ein bisschen mehr anstrengend, aber wenn Sie erstmal die Routine haben und das wissen und wissen, warum Sie etwas tun, dann fällt Ihnen das dann auch nicht mehr schwer. Aber ich lebe halt so nicht, das stimmt.
Sie sprechen das in Ihrem Buch auch an, Ihr Gottesbild, auch Ihre Glaubensbiografie. Was ist das für ein Gott, an den Sie glauben?
Der Gott für mich ist einer, der über mich wacht und schaut, was ich mache, an der einen Stelle zufrieden ist, an der anderen Stelle nicht zufrieden ist und dann auch die eine oder andere Prüfung über mich schickt, aber mir doch die Freiheit lässt, zu entscheiden, wie ich es entscheiden möchte und wie ich es für richtig halte. Ich weiß für mich, es ist ein gnädiger Gott, dass ich einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag, wirklich um Buße bitten darf. Und beim Judentum ist das ja so, sie können das nur vor Gott tun. und man sagt, man wird ins Buch des Lebens eingeschrieben. Das werde ich jetzt seit gut 42 Jahren. Also wenn man daran glaubt, und ich glaube daran, und wenn ich auch sehe, ich bin von großen Krankheiten verschont geblieben bisher. Und das, was ich hatte, zum Beispiel die schwerste Erkrankung, war eine Hepatitis B. Und ich habe die leichteste Form gehabt. Das hätte ganz anders ausgehen können. Also ich bin da gesegnet. Ich würde sagen, ich bin ein wirklich gesegneter Mensch. Da hat Gott sicherlich seinen Beitrag zugetragen. Und er ist für mich auch eine Motivationsquelle. Also mein Job, das ist nicht nur Montag bis Freitag von 9 bis 5, sondern dieses Gefühl, als jüdischer Mensch für jüdische Menschen zu arbeiten, jüdische Werte zu vermitteln, das ist wirklich auch die Inspiration, weil ich einfach an den jüdischen Gott glaube.
Sie glauben an den jüdischen Gott. Ich bin katholisch, aber ich glaube, Ihr Gott, wenn ich das so höre, und mein Gott, die können sich durchaus vertragen. Was meinen Sie?
Die vertragen sich absolut. Also mein sehr plakatives Beispiel so zu geben, ich wohne in Duisburg hinter der Kirche, das ist eine evangelische Kirche. Als ich da eingezogen bin, kam das Buffet von der Moschee. Also da sieht man, wie interreligiöser Dialog funktionieren kann. Und mein Trauzeuge, das ist ein katholischer Geistlicher. Das geht sehr wohl. Und wenn ich Diskussionen führe mit ihm, die sind dann wirklich auf einem hohen theologischen Niveau, von seiner Seite zumindest. Er weiß, wovon er spricht. Ich weiß auch, wovon ich spreche. Und da merken wir einfach, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und dann tun die Unterschiede auch im Prinzip nicht weh.
Interessant ist ja vielleicht auch ganz etwas anderes. Wir leben heute in einer Glaubens- und Gotteskrise. Wir beide sind gläubige Menschen. Viele Menschen vermissen in der säkularisierten Welt auch Gott. Sollten wir vielleicht wieder mutiger werden? Also nicht allzu plakativ und mit der Tür ins Haus fallen, aber doch über Gott und Glauben zu reden und vielleicht auch in den Religionen unsere Unterschiede konstruktiv zu diskutieren, das macht doch auch neugierig auf Glauben und Gott, oder?
Das sehe ich ganz genauso, aber dabei darf es ruhig auch mal plakativ sein. Also wir leben nun mal in einer medialen Gesellschaft, man muss immer mehr Inhalt in immer weniger Zeit und am möglichst noch bunt und eingängig präsentieren, damit es rüberkommt. Also von daher darf es auch ruhig plakativ sein. Aber wir müssen natürlich kommen, dass wir Inhalte transportieren und dass die Menschen, die miteinander über Religion sprechen, auch selber noch Inhalte kennen. Ja, das Schlimmste ist ein inhaltsleerer Dialog. Das ist, glaube ich, auch das, was den interreligiösen Dialog in der öffentlichen Wahrnehmung so schwierig macht, weil die Leute immer denken, da sprechen nur Radikale miteinander und nicht mehr der normale Mensch. Wir müssen stärker wieder uns zurückbesinnen auf unsere jeweiligen eigenen Werte. Und dann können wir fundiert aus unserem Glauben heraus sehr tolerant und sehr offen und konstruktiv mit den Andersgläubigen sprechen.
Den Gläubigen, den katholisch Getauften, das stellen wir immer mehr fest, geht auch Glaubenswissen einfach verloren. Es ist kaum noch bekannt, was Fronleichnam ist oder was hinter anderen Feiertagen sich verbirgt. In Deutschland gibt es 250.000 Juden, so stellen Sie das auch fest, dass da auch das Glaubenswissen immer verloren ist? Oder ist da noch eine stärkere Identität da, weil die Gruppe so klein ist?
Also wir haben eine starke Identität zum jüdischen Volk. Da haben wir wieder das auserwählte Volk. Also sich jüdisch fühlen, das ist da, aber das jüdische Wissen dagegen nicht. Das ist der besonderen Situation geschuldet, dass wir eine zuwanderungsjüdische Gemeinschaft in Deutschland sind. Wir waren vor der Zuwanderung von Jüdinnen aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen Sowjetunion Anfang der 90er Jahre, noch knapp 30.000 jüdische Menschen in Deutschland. Wir wären heute maximal noch 5.000. Und in der Sowjetunion waren die Menschen überwiegend von ihrem jüdischen Glauben abgeschnitten. Also das Konzept des Judentums von Generation zu Generation, Le Dor va Dor auf Hebräisch, wie wir es hier jahrtausendlang kannten, das funktioniert hier nicht. Die Kinder werden nicht mehr über die Eltern erreicht, also müssen wir umdenken, müssen die Eltern über die Kinder erreichen. Das ist die große Herausforderung in Deutschland.
In Ihrem Buch, So fremd und doch so nah, schreiben Sie auch über Antisemitismus. Der ist in Deutschland leider nicht Geschichte. Antisemitismus gibt es, Studien belegen das sogar, heute immer mehr, nimmt wieder zu. Merken Sie das auch?
Also persönlich, Gott sei Dank, nur an einzelner Stelle, aber jedes einzelne Mal ist zu viel. Wir merken einfach, dass zum Teil eine Enthemmung uns gegenüber festzustellen ist. Ich schreibe ja auch im Buch, das hat ja auch möglicherweise den Vorteil, man kennt dann den Feind und man tappt nicht so im Dunkeln. Aber ja, wir spüren, dass es einen verstärkten Antisemitismus gibt. Es gibt regelmäßig Terrorwarnungen gegen jüdische Einrichtungen. Und letztes Jahr zum ersten Mal ganz konkret auch war eine Einrichtung in Nordrhein-Westfalen bedroht worden. Und das ist natürlich eine Qualität, die kannten wir früher nicht.
Der interreligiöse Dialog ist eine dringende Notwendigkeit, auch um Vorurteile abzubauen, auch um Konflikte konstruktiv zu lösen. Mit Ihrem Buch So fremd und doch so nah tun Sie da einen großen Schritt für ein konstruktives Miteinander von Juden und Muslimen. Das ist beispielhaft für den interreligiösen Dialog. Abschließende Frage: Jetzt an diesem Wochenende ist der Papst im Nahen Osten und in Israel zu Besuch. Verfolgen Sie das?
Ich verfolge es, weil er hat ja wirklich etwas Besonderes gemacht. Er nimmt einen Rabbiner mit, er nimmt einen Vertreter des Islam mit. Das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesem Papst. Und das macht auch diese Reise so besonders. Das ist ein so wichtiges und richtiges und zukunftsweisendes Signal. Also ich hoffe, das macht Schule.
Warum ist es so wichtig und zukunftsweisend?
Weil er die Hand ausstreckt. Man ist absolut überzeugt von seinem Glauben. Dem Papst werden wir nicht irgendwas anderes unterstellen. Und trotzdem hat er die Größe zu sagen, es gibt die anderen Weltregeln, wir müssen mit den anderen und wir wollen mit den anderen friedlich miteinander. Und dieses Miteinander demonstriert durch dieses Miteinanderreisen. Also wirklich, da geht der Daumen ganz klar nach oben.
Vielen Dank, Michael Rubinstein. So fremd und doch so nah, Juden und Muslime in Deutschland, so heißt das Buch, das der Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Duisburg zusammen mit der Islamwissenschaftlerin Lamia Kador in spannenden Texten und Gesprächen erarbeitet hat. Ein Buch, was Gott nicht nur für studierte Theologen und Religionswissenschaftler, sondern für alle verständlich aus dem Alltag der Menschen herausgeschrieben. Das Buch ist im Patmos Verlag erschienen. Es hat 185 Seiten und es kostet 18 Euro. Vielen Dank.
Danke.